Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass mal schnacken. Mein Name ist Larissa Siebolz und ich schreibe unglaublich gerne Texte und stehe auch sehr gerne hinter Mikro. Kein Wunder, dass ich mittlerweile auch mein Geld damit verdiene. Und ich glaube, meinem heutigen Gast, dem geht das genauso. Er ist allerdings kein Journalist, sondern er hat sich als Rapper einen Namen gemacht. Bei mir im Studio ist Musiker Benjamin Poson aus Wilhelmshaven, besser bekannt auch als Punch Arroganz. Moin.
Ja, hi.
Wie geht's dir?
Ganz gut soweit. Danke, wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut. Also ein bisschen müde tatsächlich, aber ansonsten geht's mir auch ganz gut. Wie bist du hergekommen und bist du schon aufgeregt? Also du kennst das ja eigentlich auch, hinterm Mikro zu stehen, oder?
Ja, ich bin ganz entspannt, mit einem Kaffee in der Hand in mein Auto gestiegen, losgefahren und bin überhaupt nicht aufgeregt.
Okay, dann wollen wir mal schauen, ob sich das im Verlauf des Gesprächs noch ändert. Deine Songs, die kann man ja unter anderem auf Spotify streamen, auf YouTube natürlich auch. Und einer deiner Tracks, Ich lebe laut, der hat da ja auch fast 5 Millionen Aufrufe. Wie fühlt sich das an, wenn man so diese Zahl auf dem Handy sieht und weiß, okay, das habe ich produziert?
Das ist witzig, weil ich dachte, dass er irgendwie bei 2 Millionen steht oder so, weil ich halt irgendwie gar nicht reingucke in der Regel. Aber es ist schon krass, was für ein Momentum das zu einer gewissen Zeit einfach hatte. Ja, aktuell nimmt das nicht so viel Platz in meinem Leben ein, aber war schon heftig.
Wollen wir auf jeden Fall mal drüber sprechen, wie heftig das damals war. Wir wollen natürlich auch darüber sprechen, wie du überhaupt zu deiner Musik gekommen bist und warum du schlussendlich auch einen Schlussstrich, kann man ja sagen, gezogen hast. Und ansonsten gibt es natürlich auch immer so das ein oder andere Klischee, was man im Kopf hat, wenn man so an Rap denkt. Vor allem das, was du gemacht hast, war ja auch Battle-Rap unter anderem. Also man disst sich sozusagen live oder eben auf in einem Videoformat. Dadurch bist du ja auch unter anderem bekannt geworden. Wir wollen mal darüber sprechen, wie diese Dynamik da damals war. Warum ist das überhaupt entstanden? Warum hast du daran teilgenommen? Und heutzutage bist du ja auch noch Unternehmer. Du hast ein eigenes Tattoo-Studio in Wilhelmshaven. Das ist natürlich auch interessant, wie du vom Rapper zum Tätowierer geworden bist und warum. Bist du bereit?
Ja, es ist eine Menge auf einmal. Womit fangen wir an?
Wir fangen ganz von Anfang an vielleicht mal. Okay. Du bist ja gar nicht hier im Norden geboren. Du kommst ja ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, oder?
Ja, da bin ich zumindest geboren worden, aber ich habe schon meinen ersten Geburtstag in Jever verbracht und bin auch hier in Friesland und Ostfriesland aufgewachsen. Also ich bin halt in Meschede geboren, in Nordrhein-Westfalen, aber mein Vater hat dann Arbeit hier in Jever gefunden. Und dann ist halt die ganze Familie rübergezogen und dann bin ich halt hier aufgewachsen.
Lebst du noch in Jever oder bist du mittlerweile umgezogen?
Aktuell wohne ich in Wilhelmshaven, aber ich habe auch eine Zeit lang in Jever gelebt und dann, ich weiß nicht, ich habe alle 2 Jahre im Schnitt die Schule gewechselt und dann, ja, war es dann eigentlich immer so ein Schwenk zwischen Jever und Wilhelmshaven und habe auch einen Teil meiner Kindheit in Hohenkirchen verbracht und bin aber auch in Wittmund zur Schule gegangen.
Ah, auf die KGS, oder?
Ja, genau.
Ah, okay. Wie kommt es, dass du so oft die Schule gewechselt hast, frage ich mich jetzt, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf.
Also zum einen waren das so die privaten Umstände, so dass also Scheidung meiner Eltern irgendwie als ich 5 war und dann ein neuer Partner für meine Mutter und also ein ganz normaler Ortswechsel, der halt damit einhergeht. Und ich habe mich in der Schule halt mal nicht so gut geschlagen mit den Noten und mal nicht so gut mit meinem Verhalten und habe dann dementsprechend die Schule mal wechseln müssen.
Magst du verraten, was du mit deinem Verhalten meinst? Also
ich weiß nicht, Schule war immer so ein blödes Thema einfach. Ich habe da nie so das Gefühl gehabt, wirklich reinzupassen. Ich habe irgendwie immer was gemacht, was halt am Unterricht vorbei war. Das war dann irgendwas rumkritzeln oder irgendwie Klassenclown sein. Und zu dem Betragen macht sich das da nicht so gut, wenn man die Schultoiletten irgendwie mit seinen Tags vollkritzelt oder seine Texte schreibt im Unterricht oder so. Das war halt alles. Ja, alles, was mich interessiert hat, aber nur nicht das, was im Unterricht Thema war.
Vielleicht zur Einordnung, Tag ist ja sozusagen in der Sprayer-Szene ein Begriff, also sozusagen die Unterschrift auf einem Bild eines Künstlers, kann man sagen.
Ja, genau.
Du hast es jetzt ja gerade auch schon selber gesagt, du hast ja auch Graffitis gesprayt. Da gab es ja bestimmt auch außerhalb der Schule dann mal einen auf den Deckel für, oder?
Ja, voll. Also einmal. Also meine Graffiti-Phase war jetzt nicht so lang.
Wie alt warst du da?
14, 15 und ja, ich habe halt überall meine Tags halt hingeknallt und irgendwann war halt auch mal ein weißer Reisebus dran, für den man mich dann aber leider erwischt hat und dann hat das mit, ich glaube, 40 oder 60 Sozialstunden geendet. Ja, war ein guter Dämpfer und dann war es auch langweilig.
Aber bereust du das oder?
Ach, weiß nicht.
Oder war es so eine Jugendsünde?
Also die Konsequenz war halt nicht so angenehm und natürlich war das jetzt, also hätte es bestimmt auch andere Wege gegeben, sich da irgendwie auszuleben mit dem Graffiti und so. Aber es war, ich habe das irgendwie einfach immer so frei Schnauze gemacht, wie es mir halt gepasst hat und das ist dann auch okay.
Und wie hieß dein Tag damals?
Punch.
Und daraus ist dann auch quasi dein Künstlername entstanden?
Genau.
Wann fing das denn mit der Musik an? Also du hast gerade gesagt, das fing auch recht früh an. Wann hast du da das erste Mal angefangen, deine Texte zu schreiben, wenn du da noch in der Schule quasi im Unterricht die ersten Texte gemacht hast?
Hm. Ja, also man kann sich das halt schon so vorstellen, dass das ganze Leben irgendwie schon Hip-Hop war mit 13, weil nichts interessanter war als das. Und Graffiti und Rap und so, das kannst du halt nicht voneinander trennen. Und es war aber ein erstes Graffiti. Es war einfach erstes Graffiti und ja, ich weiß nicht. Ja, irgendwie schon. Es war alles nicht so geplant. Jetzt ist es halt so lange her und es ist so viel passiert und ich merke gerade selber, wie ich mich so schwer tue, das rückwirkend alles so aufzurollen. Aber ja, es war halt erst einfach Graffiti und dann hat man so seine Texte geschrieben, dann hat man irgendwie seine Sachen aufgenommen. Und ich glaube, es war dann halt wirklich so dieses Online-Battle, VBT und JBB, wo es dann auf einmal so schnell Fahrt aufgenommen hat, dass man auf einmal drin saß. Und dann ging das halt einfach mal fast 10 Jahre so.
Ja, vielleicht einmal zur Einordnung. JBB und VBT, das sind so Formate auf YouTube, wo, vielleicht magst du es am besten erklären. Ich glaube, du kannst es viel besser erklären, als ich das kann.
Hm. Ja, es war halt, ich glaube, so der nächste Step nach diesen ganzen Freestyle-Battles, die es ewig lange und überall gegeben hat, dass es das auch mal so in digitaler Form im Internet irgendwie geben musste. Und es war so ein riesen Pool von Rappern in einem Forum von Rappers Inn, so hieß die Seite damals. Und ich glaube, es waren 1500 Teilnehmer. Also dieses Forum hat so ein Online-Rap-Battle veranstaltet, wo jeder Künstler einem anderen zugeteilt wurde und dann in so einem K.O.-System Diss-Tracks gegen den anderen machen musste oder sogenannte Battle-Runden. Die hat man dann auch mit Video gemacht. Mhm. Und ja, das hat halt wahrscheinlich auch erst so 1-2 Jahre so vor sich hingedümpelt und auf einmal hat dieses Turnier an sich so einen riesen Hype gekriegt. So, das war jetzt auch nicht ein spezieller Künstler, der da irgendwie rausgestochen ist, sondern das ganze Turnier an sich hat irgendwie so einen Hype gekriegt und durch dieses Turnier im Laufe der Jahre haben dann so einige Künstler halt so einen, ich sag mal, so einen Hype gekriegt und ich war einfach einer davon. Ich bin gar nicht so weit gekommen in diesen Online-Battles. So, ich glaube, das weiteste, wo ich irgendwie war 16. Finale im VBT damals. Okay, es sind die letzten 32 Leute von über 1000, aber naja, da macht halt auch jeder Hobby-Rapper mit. So, das kann man dann vielleicht auch, muss man gar nicht so ernst nehmen. Aber irgendwie war das auch ein gutes Vehikel, meine Musik so an die Leute zu bringen und irgendwie zu zeigen, was ich so mache. Und das hat, glaube ich, bei ein paar gezündet.
Das ist ja mittlerweile auch schon, muss man sagen, so ungefähr 10 Jahre her, ne? Dass diese Battles stattgefunden haben. Mhm. Zumindest zu der Zeit, wo du dran teilgenommen hast. Das war ja dann auch noch die Zeit, wo du zur Schule gegangen bist. Was hatten die Mitschüler da so zugesagt, dass du auf einmal so der YouTube-Star warst? Also zu der Zeit gab es ja auch noch kein TikTok und auch Instagram war ja eigentlich noch gar nicht so das Ding. YouTube war ja irgendwie das, was junge Leute sich reingezogen haben. Wie war das dann auf deiner Schule? Wurdest du darauf angesprochen?
Das war eine richtig verrückte Zeit auf jeden Fall, weil mit diesem VBT gingen halt auch Konzerte auf einmal los. Es gab dann auch diese VBT-Tour, die wurde gar nicht von dem Rappers in Channel da selbst veranstaltet, sondern ein schlauer Unternehmer hat sich halt einfach all diese ganzen Rapper genommen, die da gerade irgendwie gut Klick sammeln und hat gesagt, okay, ich buche euch einfach für eine Tour. Und dann sind wir, glaube ich, 10 Rapper gewesen oder so, die jedes Wochenende 2 Auftritte gespielt haben und das über 3 Monate oder so. Und das war dann halt Freitag und Samstag und manchmal sogar Sonntag. Und da war halt so klar, okay, ich kann halt Freitag nicht zur Schule, weil ich habe Auftritte.
Ach, und deine Eltern standen dann noch hinter dir?
Boah, das ist auch wieder nochmal so ein ganz anderes Thema, nochmal schwierig. Anfangs nicht. Anfangs überhaupt nicht. Der Junge soll was Vernünftiges machen, der soll seine Schule fertig machen, aber das war ja schon immer so ein Kämpfen gegen Windmühlen. Und dann habe ich das einfach gemacht und ab dem Punkt, wo meine Eltern so gesehen haben, ja, dem geht's irgendwie schon gut. So, der reist jetzt die ganze Zeit durch Deutschland und macht irgendwie seine Konzerte und dreht Musikvideos und ist in irgendwelchen Studios die ganze Zeit. Aber der zahlt seine Miete offensichtlich, der fragt nicht nach Geld und dem geht's gut.
Wie alt warst du denn da, als du auf Tour warst?
Ja, das ging so los mit, also ich habe ja mit 15 angefangen, so richtig Rap-Musik zu machen und das in Studios aufzunehmen und versuchen, meine ersten CDs zu verkaufen und so. Und auch in dem Rahmen hat man dann schon Konzerte gespielt, auch in einem kleineren Rahmen innerhalb Deutschland, nicht nur in Wittmund und Wilhelmshaven und Co. Aber mit dem VBT-Hype ging es halt erst richtig los und da war ich, glaube ich, so 20, 21? 22? So um den Dreh auf jeden Fall. Und ich war auch nicht mehr in der Schule wie, ich muss noch mein Abi machen oder so. Sondern das war, ich habe meine Schule bis zur 10. Klasse gemacht. Wobei, ich war auf dem Gymnasium, dann war ich auf der Realschule, dann war ich auf der Hauptschule und habe auf der Hauptschule meinen erweiterten Realabschluss gemacht. Habe dann eine Ausbildung gemacht. Und weil ich den Beruf halt irgendwie ätzend fand, bin ich dann wieder zur Schule gegangen. Und das war halt dann Berufsschule. Und da ging es dann halt los mit den Konzerten und dass ich kaum noch da war.
Ah, okay. Wir wollen gleich auch nochmal ein bisschen darüber sprechen, wie sich so deine Musik dann entwickelt hat. Mhm. Ich würde vorher, wenn du magst, ein kleines Spiel spielen mit dir, wo du meine Sätze vervollständigen musst. Vielleicht, damit die Hörer so ein bisschen mehr einen Einblick bekommen, wie du dich zum Beispiel selber siehst. Mhm. Wollen wir machen?
Ja.
Ja, cool. Wenn ich nicht Rap-Musik produziert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich
irgendwas anderes gemacht, was mir Spaß macht.
Keine andere Musikrichtung, die du irgendwie zu der Zeit auch noch gehört hast?
Nee, zu dem Zeitpunkt war es wirklich nur Rap, nichts anderes.
Wenn ich eine Jugendsünde rückgängig machen könnte, dann wäre das?
Wahrscheinlich keine.
Würdest du genauso wieder machen alles?
Na, wenn ich den gleichen Erfahrungsschatz hätte wie jetzt, dann würde ich vielleicht mir ein paar Sachen sparen, die vielleicht teuer waren oder mich zeitmäßig weit zurückgeworfen haben. So die ersten Verträge, die ich unterschrieben habe und so, es war alles Müll, es war alles Quatsch. So,
also aber, bei Labels jetzt meinst
ja,
du?
Ja, genau. Und da, wofür man so seine Zeit aufgebracht hat. Vieles davon hat sich halt auch einfach überhaupt nicht ausgezahlt und ist rückwirkend gewesen, eine Zeitverschwendung. Aber zu dem Zeitpunkt war das alles das, was ich wollte und das war für den Moment komplett richtig.
Am liebsten bin ich hier in der Region. Welcher Ort fällt dir da ein?
Jetzt hier Oldenburg-Umgebung oder Friesland, Ostfriesland?
Wie du magst, also generell hier im kompletten Norden. Mhm. Also ich meine, du bist ja jetzt ein Friesländer, aber kannst auch gern was aus Ostfriesland nehmen. Oder aus Oldenburg.
Am liebsten bin ich in der Natur. So, wenn es Wilhelmshaven ist, bin ich am liebsten am Meer. Ich glaube aber die meiste Zeit, wenn ich mich irgendwie in die Natur begeben habe, seit ich wieder hier bin, war ich in Wäldern. Also ich bin gerne im Opjewer Forst oder im Wittmunder Wald. Ja.
Seitdem du wieder hier bist, warst du dann weg eine Zeit lang?
Ja, ich habe knapp 2 Jahre in Berlin gewohnt. Das war 2017 bin ich nach Berlin gezogen, auch im Rahmen dessen, dass ich mein eigenes Label gegründet habe und dann in Zusammenarbeit mit Universal Music und das war halt die bessere Schaltstelle, Berlin. Aber hat mir auch gereicht, also.
Das ist, glaube ich, gerne, aber es ist ja auch irgendwie, da habe ich das Gefühl, so der typische Werdegang, wenn du was erreichen möchtest, dann ab in die Landeshauptstadt. Mhm. Da kriegst du auf jeden Fall jemanden, der dich supportet. Mhm. Ich liebe Tattoos, weil... Oder liebst du Tattoos überhaupt?
Ich, also ich meine, wenn man, liebe sie auf jeden Fall.
Man sieht dich jetzt auch auf dem Foto, was wir gemacht haben, sieht man es ja jetzt nicht so krass, aber du bist ja gefühlt von unten bis oben tätowiert. Mhm.
Ja, ich liebe Tattoos, weil sie zum einen eine Erweiterung meiner selbst sind, würde ich mal sagen, und zum anderen ist es eine wunderbare Kunstform, durch die ich mich auch ausleben kann. Also ich bin ja nicht nur tätowiert, sondern ja auch der tätowiert. Ich liebe es einfach. Es hat mich einfach gepackt. Irgendwann. Du hattest ja auch einmal so im Intro so angeschnitten, dass ich ja meine Musikkarriere gemacht habe, dann einen Schlussstrich gezogen habe und dann irgendwie Tätowierer geworden bin und wie das alles kommt. Und ich habe mich das auch schon manchmal gefragt, wieso ich irgendwie so viele verschiedene Wege irgendwie immer einschlage. Und ich glaube, die einfache Antwort ist, dass ich das gar nicht mache, sondern dass ich grundlegend einfach ein Künstler bin. Also noch bevor ich irgendwie Musiker, Rapper oder Tätowierer bin, bin ich einfach Künstler. Und ich kann einfach nicht gut vorhersehen, was jetzt so die nächsten 5 Jahre das sein wird, was ich machen will. Wenn ich Musik machen will, dann mache ich halt Musik. Und wenn mir das langweilig wird, dann höre ich auf damit. Und dann habe ich Tätowieren für mich entdeckt und dann habe ich das Tätowieren angefangen. Und jetzt mache ich das wahrscheinlich für eine gewisse Zeit. Und wenn mir das langweilig wird, mache ich wahrscheinlich irgendwas anderes.
Also immer der Kreativität nach.
Genau.
Aber Musik hörst du ja wahrscheinlich heutzutage immer noch. Was wäre dein Leben ohne Musik?
Ich glaube, ein Leben ohne Musik geht auch gar nicht. Du kommst ja auch gar nicht drum herum. Also somit ist für mich eigentlich viel wichtiger geworden, gerade in dieser Zeit, wo der Musikmarkt so überfüllt ist, sich genau auszuwählen, was man in seine Ohren lässt. So, Rap ist nicht mehr so das, was Rap war, als ich angefangen habe zu rappen. Das ist ja auch alles völlig cool, muss ja auch genauso sein. Aber für mich ist zum Beispiel Musik so ein täglicher Begleiter, wenn ich meine Kunst mache, wenn ich zeichne, wenn ich tätowiere. Und ich höre es nicht mehr mit den gleichen Ohren, wie damals, als ich noch aktiv Musik gemacht habe. So, weiß nicht, was ohne Musik wäre. Sind wieder immer die zwei Fragen. Einmal das als Konsument und einmal das als Produzent. Ohne Musik zu machen, komme ich aktuell ganz gut klar. Also wenn ich mal eine Idee habe, irgendwas machen will, dann greife ich mir halt auch mal schnell mein Mikrofon und mache irgendwie eine schnelle Skizze und die liegt dann wieder Jahre rum und dann passiert da nichts mit. Aber Musik hören, doch, das ist schon mein täglicher Begleiter. Es muss sein.
Wenn du deine Musik in 3 Wörtern zusammenfassen müsstest, wie würdest du die beschreiben?
Frei, laut, aber manchmal auch planlos.
Frei, laut und planlos.
Ja, schon.
Letzte Frage. Ein Wunsch an dein zukünftiges Ich.
Meinem zukünftigen Ich? Mhm. Boah, das ist ja eine knifflige Frage. Zukünftigen Ich. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob ich für mein zukünftiges Ich ein guter Ratgeber bin. Wahrscheinlich wäre es andersrum so. Ganz gut, dass das zukünftige Ich mir irgendwas raten könnte.
So funktioniert es aber nun mal leider nicht. Das ist so.
Nee, ich glaube, ich habe keinen Ratschlag für mein zukünftiges Ich.
Da sind wir wieder beim Thema planlos. Planlos und einfach machen.
Ja.
Ja, ich würde jetzt ganz gerne mit dir darüber sprechen. Wir haben ja gerade auch schon mal gesagt, wo dein Name herkommt. Mhm. Dein Punch Arroganz, nämlich aus deinem Tag, was du früher hattest. Mhm. Zu deinem Namen gehörte natürlich auch noch was anderes, was du dir sozusagen als Stilmittel genutzt hast. Du hattest Kontaktlinsen drin.
Ja.
Wie kam das dazu? Also wenn man dich eingibt, sieht man auch schon, dass du so getrübte Kontaktlinsen drin hast.
Ja, also das ist auch völlig aus dem Ruder gelaufen damals mit den Kontaktlinsen. Das hat auch Ausmaße angenommen die gar nicht geplant waren, ne? Mal wieder planlos und frei und wie fange ich damit an? Also ich war mal auf einem Rap-Battle in Essen und mein Gegner, der hat halt so richtig horrormäßige Kontaktlinsen drin und das hat mich irgendwie beeindruckt und auch ein bisschen eingeschüchtert. Und dieser Effekt ist irgendwie so bei mir geblieben, dass ich das für ein Freestyle-Battle, was wir hatten in der Nähe, einfach auch gemacht habe. Also richtig einfach so, weil ich dachte, wenn dir jemand bei einem Battle Auge in Auge gegenübersteht und du kannst aber nichts von seinen Augen sehen, das macht schon irgendwas ganz subtil mit einem. Und ich fand das irgendwie so heftig, dass ich das auch machen wollte.
Ich weiß, was du meinst, weil wenn man eine Sonnenbrille auf hat und durch die Stadt läuft, fühlt man sich auch, finde ich zumindest, grundsätzlich weniger beobachtet.
Ja, auf jeden Fall.
Man ist einfach mehr selbstbewusst, habe ich das Gefühl, mit so einer Sonnenbrille. War das vielleicht auch so ein bisschen dein Hintergedanke?
Nee, aber mir ist schon klar, dass ein gewisses Vertrauensverhältnis geschaffen wird, wenn du jemandem einfach in die Augen schauen kannst. Und eine Sonnenbrille ist ja zum Beispiel, also ich mag auch den Effekt von einer Sonnenbrille, weil es auch dieses Inkognito-mäßige hat und dass man vielleicht auch gerade nicht den Fokus hat oder anderen den Fokus ein bisschen schwerer macht. Das ist schon schön und das hatten die Kontaktlinsen aber auf so eine verstörende Art und Weise. Die sahen ja irgendwie aus, als wäre ich ein Zombie oder blind oder so. Ja, dieser Effekt, hat mich irgendwie ja so happy gemacht, dass ich das dann auch einfach beibehalten habe. Aber für mich war es klar, dass es Kontaktlinsen sind, die einfach wie so eine Verkleidung sind, wie so ein verrückter Hut oder sowas. Aber irgendwie ging dann das Gerücht durchs Internet, dass ich blind bin.
Das habe ich auch schon gefunden, so, ja, genau.
Und das war dann unter jedem Musikvideo und ich glaube, dass das einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass meine Musikvideos so gut geklickt wurden. Weil halt so viel Kommentare darunter waren, ist der blind, ist er nicht blind, was ist passiert, seit wann? Und es wurde auch so ein Joke draus, weil viele natürlich, also für viele war es offensichtlich, dass der Junge nicht blind ist und für manche war es halt so, hä, wieso habe ich nicht mitgekriegt, dass der blind ist? Oder es war halt nicht der Rapper, der irgendwie so schnell rappt oder sowas, sondern es war der mit den weißen Augen. Und das ist ein gutes Merkmal gewesen. Also hat auf jeden Fall marketingmäßig richtig gut gezogen, ohne Plan. Aber hat mich auf jeden Fall weitergebracht, als es ohne gegangen wäre, glaube ich.
Ja, man muss ja auch sagen, gerade im Rap-Game ist das ja auch nicht ein Einzelfall gewesen. Also nach dir kamen ja auch noch andere Rapper und Künstler mit Masken.
Ja, und die Kontaktlinsen waren halt so eine Maske-Light irgendwie.
Fürs Marketing auch.
Ja.
Wollen wir mal ein bisschen über Battle Rap generell sprechen? Vielleicht mal zur Einordnung nochmal. Du hast erklärt, man ist so in Runden, wo man sich gegenseitig disst. Meint man das dann wirklich auch ernst, was man den Leuten da in den Kopf haut? Und ist das so wie meine Arbeit, dass man wirklich vorher recherchiert über diese Person? Was könnte ich jetzt als Angriffsfläche nehmen? Wie kommt das zustande, so ein Diss-Track?
Ah, das ist im Großen und Ganzen eine Stilfrage. Also es gibt Leute, die die haben einfach Spaß an Ärger, die haben Spaß daran, Leute zu beleidigen und sehen daran ein gutes Vehikel, das irgendwie einfach in Reime zu packen und dann ja King Kong-mäßig sich auf die Brust zu schlagen und Leute zu beleidigen und hey, ist doch nur Kunst. Mein Anspruch war das nie und ich wollte auch nie irgendwie wen verletzen oder so. Für mich ist das mehr wie Kampfsport irgendwie. Es gibt halt auch die Kämpfer, die einfach wirklich mit Wut reingehen und dann gibt es die einfach ja, mit ein bisschen Taktik, mit Strategie, mit Geschick daran gehen und das meine ich mit, das ist eine Stilfrage. Also es gibt solche und solche und manche nehmen alles, was gesagt wird, unfassbar persönlich und es gibt Grenzen und ich bin eher so, nee, es gibt keine Grenzen, aber es gibt halt einen schlechten Stil. So, du kannst halt alles über mich sagen auf der Bühne. Es interessiert mich überhaupt nicht.
Also dich hat auch keine Punchline, so wie man das halt nennt, ne, hat dich getroffen? Oder gab es da durchaus auch Sachen, die gesagt wurden, die du mit nach Hause genommen hast?
Nee, das hat mich, wenn mich das getroffen hat, dann nur, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es einfach eine sehr, sehr gute Punchline war, die mich mal getroffen hat. Oder so, aber nicht, weil mich das persönlich getroffen hat, nur weil in dieser Leistung, Rap gegen Rap, wollte ich einfach immer besser sein als der andere. Und wenn ich gemerkt habe, okay, da Punkt für den anderen, ja okay, das hat dann halt auf sportlicher Ebene geschmerzt, aber nicht persönlich.
Das mag für Leute, die da nicht so ganz drin hängen, vielleicht auch ein bisschen komisch vorkommen, dass man sich disst und dann sich gegenseitig auch dafür abfeiert, für das, was gerade, dass man gedisst wurde. Also kannst du das nachvollziehen? Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, so zu dieser Art des Raps?
Ja, ich glaube, die haben ab einem gewissen Level auch aufgehört, sich damit zu befassen, was ich mache, weil sie es einfach nicht verstanden haben. Aber es gab dann Sachen, die sie gut fanden. Also es ist dann so ein bisschen Lorbeeren rauspicken. Aber ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass das für ja Leute immer so purer Ernst ist. Es ist ja auch schwer, manchmal zu verstehen, wann ist was Kunst und wann ist was einfach nur eine plumpe Beleidigung. So, und ich finde, die Intention ist schon spürbar. Also es sollte auf jeden Fall spürbar sein. Manchmal ist Provokation ja auch ein Stilmittel. So, und Beleidigung, das meine ich mit halt, das ist eine Stilfrage. Wenn du jetzt einfach, sagen wir mal, auf dem untersten Niveau anfängst, darüber zu rappen, was du mit mir anstellen wirst und mit meiner Mutter und mit meiner Familie und was wir alles für, keine Ahnung, irgendwelche Wörter
bestenfalls sind, nicht sagen, sonst.
Ja, ich habe es extra ein bisschen umschrieben.
Sehr gut, ja.
Ja, aber es gibt auch sehr smarte Beleidigungen, wo du ja selber schon lachen musst, wenn dir die jemand in den Kopf haut, einfach weil es irgendwie stimmt und weil es witzig ist und weil es gut auf den Punkt gebracht ist.
Also es ist eher so dieses, man ist so unter Kollegen quasi und der eine hat vielleicht mal was Blödes gemacht und man versucht lyrisch was Intelligentes daraus zu zimmern, was halt so auch ein bisschen sich darüber lustig macht vielleicht. Ja, eher so in die Richtung sein.
Auf jeden Fall.
Auf die Schippe nehmen sich so.
Wie gesagt, es ist eine Stilfrage. Vielleicht kann man es ganz gut vergleichen mit einer Karikatur, die man von jemandem malt. Mit einer Karikatur, die man von jemandem zeichnet, da überzeichnet man auf jeden Fall richtig krass manche Sachen. Und wenn man mich zum Beispiel malen würde mit einer Riesennase oder irgendwas und mir gefällt das Bild jetzt nicht, okay, die Intention ist, hat derjenige mich damit gezeichnet, weil er mich einfach in einer wirklich hässlichen Form zeichnen will, weil er mich nicht mag und weil irgendwas, oder weil ich einfach eine unfassbar große Nase habe zum Beispiel und das super lustig aussieht. Ich finde, wenn man selbst drüber lachen kann, ist es alles halb so wild. In allen Sachen. Aber Leute sind auch generell oft empfindlich. Ist auch okay, aber bei Rap passt das einfach nicht.
Es gibt ja nicht nur Battle Rap in deinem Leben, sondern du hast ja auch eigene Tracks, die du geschrieben hast, publiziert. Das, was du da drin rappst, ist es dein Anspruch, dass du das auch alles ernst meinst? Also, ich meine, es gibt ja auch viele Rapper, die zum Beispiel über Drogen rappen und über Gewalt. Ist es wirklich immer so real, was die da rappen? Leben die wirklich so, die Leute? Oder?
Manche ja, manche nein. Für manche ist es ein Business. Und rohe Themen wie Gewalt und Drogen und Sexualität, die verkaufen sich in der Regel ganz gut. Aber manche leben das halt auch, klar. Und ich habe mich nie so ganz in diesem typischen Bild gesehen, so, aber bei mir war das nicht immer so eine klare Linie. Manchmal habe ich Songs geschrieben, weil ich irgendwas für mich verarbeiten musste und das ist in einem Song entstanden und ich habe ihn dann trotzdem mit aufs Album gepackt und mal hatte ich einfach nur eine lustige Idee und habe das gemacht oder mal habe ich auch ein paar Sachen einfach berechnet, weil ich dachte, boah, das ist eigentlich so der Song, den ich noch fürs Album brauche. Da muss ich mal so ein bisschen zeigen, dass ich richtig schnell rappen kann und dass ich einfach so ein paar Skills habe, so ein paar Saltos machen mäßig. Kann so und so sein.
Du sagtest, dass du damit Dinge in deinem Leben verarbeiten wolltest mit der Musik. Das ist ja was, was viele Künstler auch machen, auf verschiedene Art, sei es jetzt ein Bild malen oder eben das in Musik, in Sprache ausdrücken. Mhm. Magst du darüber sprechen, was du damals verarbeiten musstest oder verarbeitet hast?
Ja, ad hoc fällt mir jetzt auch gar nichts ein. Ach, aber es war jetzt auch nicht irgendwie das große neue Thema. Vielleicht war es mal eine Trennung oder irgendeine depressive Verstimmung oder die Ungerechtigkeit im Rap-Game oder so. Wobei, du merkst, ich bin manchmal ein bisschen nachdenklich so bei meinen Antworten, weil ich irgendwie so die wirklich richtige Antwort dafür geben will, weil es so viele Möglichkeiten gibt, darauf zu antworten. Aber ich bin auf jeden Fall nicht immer mit dem Anspruch daran gegangen, irgendetwas zu verarbeiten und in meiner Kunst das irgendwie zu machen. Das habe ich gemacht, wenn sich das angeboten hat. Und manches davon habe ich rausgebracht und manches nicht. Und manches ist aus der Freude entstanden und manches einfach aus Jux. So, ich konnte das nie so wirklich steuern.
Mhm. Ich habe natürlich vorab im Internet auch mal so recherchiert, was über dich geschrieben wurde. Da stand vieles drin, viele verschiedene Sachen. Sei es jetzt irgendwie ein Beef, den du hattest oder sonst irgendwas. Man weiß natürlich immer nicht, wie viel da dran ist. Auf Wikipedia steht beispielsweise, dass du auch mit Drogen in Kontakt gekommen bist. Wie viel ist da dran?
Ja, mit Drogen in Kontakt zu kommen, also
unabhängig jetzt von Alkohol.
Also ich habe das auf meinen Alben ja auch krass thematisiert eine Zeit. Genau. Mein bis dato erfolgreichstes Album heißt Schmerzlos. Und da thematisiere ich halt auch sehr viel den Konsum von Schmerztabletten. Was bei mir aber nie der typische Elve Ballern und Stilidin und Lean-Film war, sondern ich habe, seit ich ungefähr 18 oder 20 bin, mit unfassbar chronischen, harten Nervenschmerzen und Muskelschmerzen und Sehenschmerzen zu kämpfen. Und wir wussten lange nicht, was es ist, bis man halt auf so diese Diagnosen kam, Fibromyalgie, Polymyalgie und sind halt so Rheumaformen. Oder damals nannte man das Rheumaformen, heute sind es keine mehr. Ist auch egal, am Ende weiß man einfach nur, ich habe Schmerzen. Und Schmerz war für mich oft ein
ein Thema auf meinen Alben, besonders auf Schmerzlos. Und auch damit der, ja, die Auseinandersetzung mit diesen Mitteln wie Opioide oder viel Cannabis bis vor fast einem Jahr. Also ich glaube noch 2 Wochen, dann bin ich 1 Jahr ohne Cannabis.
Hast dich bewusst dafür entschieden, das nicht zu konsumieren?
Ja, also ich habe natürlich irgendwie hier und da mal was ausprobiert, irgendwie so in meinen jungen Jahren, aber hauptsächlich habe ich mit Schmerzmitteln irgendwie viel gearbeitet, um meine körperlichen Schmerzen einzudämmen. Aber natürlich geht das nicht ohne eine psychische Komponente. Und da habe ich auch viel mit rumexperimentiert. Und bis, glaube ich, kurz vor dem Album Schmerzlos habe ich, war das halt mein täglich Brot, mit irgendwelchen Schmerzmitteln rumzuhantieren. Davon war ich dann irgendwann weg, weil diese Tabletten halt auch keine Lösung sind. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie wirklich hardcore krebskrank und dein Ende zeigt sich irgendwie so. Aber für einen jungen Mann mit Mitte 20, der Schmerzen hat, der kann sich doch nicht irgendwie die ganze Zeit mit morphinähnlichen Substanzen da weghauen, nur weil es hilft. Also die Ursache musste da schon irgendwo woanders zu finden sein. Und ich habe dann, ich glaube 2-3 Jahre jetzt am Stück mit medizinischem Cannabis, also verschrieben und legal und so, das alles behandelt. Und das ging auch alles gut, aber mir gefiel einfach der Gedanke nicht, dass ich abhängig von einer Substanz bin, um meinen Alltag zu bewältigen. Und mittlerweile komme ich sehr gut ohne klar und habe so meine anderen Bewältigungsstrategien gefunden, die einfach ohne Substanzen funktionieren.
Das heißt, deine Krankheit beeinflusst dich jetzt im Tag nicht mehr so stark oder schränkt dich das schon auch noch im Leben ein?
Nö, also ich kann schon alles machen, was ich möchte. Es gibt natürlich mal so ein paar schwarze Tage, wo ich einfach alle Termine canceln muss und einfach nur zu Hause bleibe. Aber grundlegend habe ich so meine Mechanismen gefunden. Also ich weiß auch, ich maße mir an zu wissen, was so meine Auslöser für die Körperschmerzen sind. Und ich glaube, dass da ganz lange eine dezidierte Auseinandersetzung mit mir selbst überfällig war. Und als ich auch jetzt vor knapp einem Jahr diesen Cannabisentzug dann gemacht habe, da wurde mir so klar, dass vieles einfach so Muster sind, mit so psychischen Sachen umzugehen. Und wenn man halt sein Leben lang einfach macht, was man will, mit Musik und man spielt Konzerte und man raucht seine Joints und man haut sich hier mal so eine Schmerztablette rein und so, dann gibt es ja auch keinen Grund, sich damit auseinanderzusetzen, weil es läuft. Du kannst deine Miete zahlen, du kannst deine Kunst ausleben, du funktionierst so im Rahmen der Gesellschaft und ja, es funktioniert zwar in Anführungszeichen nur mit diesen Substanzen, aber ist doch völlig egal, funktioniert. Mir war das nur einfach irgendwann zu blöd. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das machen muss, dass es irgendwie so mein Ding ist.
Ich meine, das ist ja auch tatsächlich voll das Ding, wo wir gerade schon über moderneren Rap sprechen. Mhm. Es gibt zig Songs, vor allem über Teledin. Also Capital Bra hat ja mindestens 2 oder 3 Songs, wo es um Teledin geht. Und auch darum, dass man da schnell reinrutscht und halt auch abrutscht. Ja. Ich meine, bei dir hatte das ja dann noch einen medizinischen Hintergrund. Ja. Aber wie siehst du das Ganze? Man hat ja auch irgendwo eine Vorbildfunktion, auch wenn du jetzt einen medizinischen Hintergrund hast. Und wie siehst du das, dass das heutzutage so ein Thema ist, Drogenmissbrauch in Rap-Titeln?
Ja, über die Vorbildfunktion können wir gerne nochmal reden. Ich habe da nämlich, ich weiß nicht, ob ich da so ganz deiner Meinung bin, obwohl ich den Punkt verstehe, dass man sich bewusst sein sollte, dass ganz viele das hören. Und aber in meinem speziellen Fall, ich habe das nie glorifiziert. Ich habe nicht so, also ich habe andere dumme Texte gerappt, aber ich glaube, meine Substanzen und so, das war nie so das Thema, dass ich das glorifiziert habe und yeah, wir knallen uns jetzt voll weg und so. Sondern bei mir war es einfach, dass ich mitgeteilt habe, wie ich mit meinem Schmerz im Leben umgehe. Und da waren die Substanzen halt ein großer Teil davon. Ich persönlich feiere das einfach überhaupt nicht, wenn man Drogen und alles Mögliche, was damit einhergeht, glorifiziert, weil nicht weil aus der Vorbildfunktion heraus, sondern weil es einfach Schwachsinn ist, weil es einfach nicht stimmt. Es ist einfach nicht nice, sich mit Drogen irgendwie sein Leben zuzuknallen. Es ist es einfach nicht. Und mit der Vorbildfunktion sehe ich es halt eher so, okay, wir kritisieren dann, wenn überhaupt, so Künstler, die im besten Fall die Wahrheit sagen über ihr Leben und den Hörer in eine Welt eintauchen lassen. Vielleicht sogar, damit sie nicht selber diese Erfahrung machen müssen. Mhm. Und sagen wir, wenn jeder sich seiner Vorbildfunktion bewusst sein müsste, dann würde es sowas wie Gangster-Rap gar nicht geben.
Oder Battle-Rap.
Oder Battle-Rap, genau, weil man könnte ja jemandes Gefühle verletzen oder im Battle-Rap zum Beispiel. Oder man ist dafür verantwortlich, dass irgendwer nach dem Battle abgefangen und zusammengeschlagen wird. Das passiert ja auch und sehe ich aber alles nicht so. Sehe ich nicht so.
Das heißt, für dich war das eher so ein bisschen öffentlich deine, ich will nicht sagen Therapie, aber deine Art Bewältigung mit deinen Herausforderungen im Leben, dass du das quasi auf so einer EP oder auf einem Album quasi den Leuten näher bringst, wie du das wahrgenommen hast.
Ja, mit dieser Verarbeitung und so, irgendwie tue ich mich damit so ein bisschen schwer, weil das macht den Hörer ja auch so ein bisschen zum Therapeuten.
Ja.
Und das war ja auch nicht so mein Ziel, dass ich alles so verarbeite und meinen Fans zu hören gebe, so, sondern das war eher so, ich habe die Dinge für mich in diesem Song verarbeitet und das ist, was dabei rausgekommen ist. Und ich wusste, dass es Leute gab, die das gerne hören möchten. Und das Feedback war ja auch ganz oft, dass meine Fans sich damit irgendwie sehr verbunden gefühlt haben. Und ich finde, das ist das Schöne an Musik mit Sprache, dass es Künstler gibt, die das ausdrücken, was andere wirklich einfach bewegt und darüber hinaus auch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel von einem meiner Songs. Ja, also ich habe einen Song gemacht, der hieß Eine geht noch. Und also das ist jetzt so, finde ich, der einschlägigste, wo es irgendwie um Tabletten geht, weil der einfach darum geht, dass ich immer weitermache und dass ich gar nicht mehr aufhöre, mir diese Tabletten reinzuhauen, bis ich wirklich am Ende den Suizid begehe. Natürlich ist es nicht gewollt, Suizid da irgendwie zu romantisieren, aber für mich war es ein logischer Gedankengang, dass es in die Richtung gehen kann, wenn ich da nicht den Absprung kriege.
Als Mahnung für dich selber, der Song? Als Erinnerung?
Nein, ich hatte das schon verarbeitet zu dem Punkt.
Okay.
Aber als Gedankengang war es für mich schon wieder Kunst, weil es mehr war als das Romantisieren von ich bring mich um. Und das Problem ist ja auch, wenn wir immer so über Substanzen und Drogen sprechen und mit dem erhobenen Zeigefinger und das ist so schlecht und so schlimm. Ja, aber was es so attraktiv macht, ist leider, dass es einem das Gefühl gibt, dass es Probleme löst. Und wenn man mit dem erhobenen Zeigefinger kommt immer, dann wirkt es halt für diejenigen, die damit zu kämpfen haben, halt so, ja, du weißt natürlich alles besser, aber du bist nicht in der Situation. Und ich finde, dass Songs oder Kunst im Allgemeinen das einfach unfassbar gut transportieren kann, dass jemand weiß, wie es ist, aber das Ding weiterdenken kann. So, also ich musste mich nicht tatsächlich umbringen, um irgendwie ein Exempel zu statuieren und Leute damit zum Nachdenken zu bewegen, sondern ich hatte die Möglichkeit, diesen Gedankengang in einen Song zu packen. Und ich glaube, dass das einige Menschen berührt hat. Und an dem Punkt abgeholt hat, wo sie tatsächlich waren und nicht da, wo sie sein sollten. Weißt du, wie ich meine?
Mich fand nur interessiert, wie generell dein gesamtes Sichtfeld darauf ist. Mhm. Also nicht unbedingt nur auf deine eigene Karriere bezogen, sondern auch wenn du jetzt mittlerweile ja nicht mehr wirklich so viel als Rapper tätig bist momentan, auch vielleicht auch auf den aktuellen Rap bezogen. Vielleicht können wir da mal den Schwenk rüber machen.
Ja, also ich höre das nicht. Ich kann da so wenig auch zu sagen. Ich kann dann, wenn es um Rap und Musik und Kunst geht, am besten aus meiner Perspektive sprechen, weil ich sehe das nur, also wenn ich sowas mitbekomme, dann sehe ich es ja nur aus der Konsumentensicht.
Mhm.
Und ich höre das 10 Sekunden, dann schalte ich ab. Interessiert mich nicht, ich finde es langweilig.
Wieso? Alles gleich oder? Einfach nur nicht deine Art von Musik, die du gerne hören würdest.
Also als ich 15 war zum Beispiel, da war Agro-Berlin und Gewalt und Frauen und Drogen, das ist da ja auch Thema gewesen. Da fand ich das unfassbar cool und faszinierend. Mhm. Aber 15 Jahre später schockt es mich halt einfach auch nicht mehr. Und ich glaube, dass es... Ich kann da keine Meinung zu haben, weil ich damit nicht angesprochen bin mit dieser Musik.
Man hat jetzt auch auf Instagram auf deinem Punch-Arroganz-Account nicht mehr so viel gesehen. Also da ist aktuell ein Foto, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Und auch ansonsten ist es ja ein bisschen still um dich geworden. Du hast ja auch tatsächlich gerade gesagt, dass dein einer Track 2 Millionen Aufrufe hat. Also offensichtlich lange nicht mehr auf Spotify reingeschaut.
Ja.
Wie kam das dazu, dass du das sozusagen erstmal so hinten angestellt hast?
Boah, da sind so viele Gründe zusammengelaufen am Ende. Ich glaube, die einfache Antwort ist, dass es mich einfach nicht mehr so erfüllt hat. Und das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass ich mich in erster Linie als Künstler sehe und nicht als Rapper und Musiker. Und ich habe so meine Highlights gehabt. Ich habe das über 10 Jahre gemacht. Und ich kam einfach an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, hier gibt's für mich gar nichts mehr zu gewinnen. So, natürlich geht es immer höher, schneller, weiter und vielleicht hätte man noch die goldene Schallplatte holen können und noch mal ein paar Alben mehr machen können und noch mehr Konzerte spielen und so. Aber es hat mir einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich hatte so das Gefühl, dass ich so viel zu diesem Rap-Game beigetragen habe, von dem, was ich machen kann, dass es auch irgendwie gut ist. Und das Tätowieren hat mich halt auch so gecatcht. Und das Musikbusiness ist halt auch das Musikbusiness. Und das Musikmachen ist das Musikmachen. Und mir ging es in erster Linie immer um das Musikmachen. Ich habe ja auch mein eigenes Label damals gegründet, nicht weil ich irgendwie auch so ein Global Player im Musikmarkt werden wollte, sondern weil mir die ganzen Angebote von den anderen Labels einfach nicht gefallen haben. Und ich dachte, mache ich halt mein eigenes. Und das hat mir halt auch die Freiheit gegeben, jederzeit zu sagen, okay, und jetzt nicht mehr.
Also da sind wir wieder beim Punkt, deine Musik soll frei sein.
Absolut.
Ja. Du hast gerade das Tätowieren schon mal angesprochen. Wie bist du da hingekommen?
Ja, offensichtlich habe ich ja selbst eine Liebe für Tattoos, wie man mir ganz einfach ansehen kann. Und ich habe einfach unfassbar schöne Gespräche mit meinem Tätowierer gehabt. Also als ich dann, weiß gar nicht, bei welchem Album das war. Ich glaube, das war kurz vor dem 2. Album, Frontal. Habe ich meinen Vorschuss bekommen und den halt irgendwie zur Hälfte, glaube ich, zum Tätowierer getragen. Und dann haben wir innerhalb von ein paar Monaten wirklich beide Arme zugehackt, die Brust voll gemacht, Gesicht, Hals, Hände. Ah nee, Gesicht kam erst in Berlin. So, aber Hals, Hände und das ganze Bild hat sich irgendwie so krass verändert. Und in dieser Zeit haben wir so viel darüber gesprochen, weil ich halt mit meinen eigenen Entwürfen oft kam. Und der hat irgendwie mir so einen kleinen Floh ins Ohr gesetzt, so, hey, du könntest doch selber Tätowierer werden. Und irgendwie war ich naiv genug, zu dem Zeitpunkt zu glauben, ja klar, voll easy, werde ich halt auch Tätowierer. So einfach ist es dann natürlich nicht gewesen, aber die Idee hat mich dann doch fasziniert und dann habe ich mir ein Tattoo-Studio in der Nähe gesucht, witzigerweise in Wittmund. Ich habe da angefangen zu tätowieren. Genau, bei Mario Zielinski, ich bin da einfach reingegangen und habe ihm erzählt, dass ich halt hauptberuflich Musiker bin zurzeit. Also ich muss nicht irgendwie gerade Geld verdienen auf Krampf oder ich habe jetzt keine festen Zeiten, wo ich immer da sein kann, sondern ich bin unfassbar fasziniert von dem Tätowieren. Ich würde das gerne lernen. Ich finde seine Arbeiten echt cool und das ist ja hier in der Provinz eigentlich schon mal was echt Bedeutsames, wenn man mal einen Künstler findet, wo man sagt, boah, krass. Und ich habe ihm ja einfach so meine Zeichnungen gezeigt und ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, jemanden auszubilden. Und er sagte, ja, okay, sei einfach so viel hier, wie du hier sein kannst. Und dann war ich jeden Tag da. Und dann hat er mich so in die Sachen eingeweiht. Ich durfte zusehen. Irgendwann hat er mich auf Bananen tätowieren lassen. Und als er gesehen hat, das ist gut genug, hat er gesagt, okay, bring mal morgen einen Kumpel mit. Und dann hat das auch wieder so Fahrt aufgenommen, wie das mit der Musik damals. Und dann habe ich angefangen, jeden Tag Leute zu tätowieren und irgendwann habe ich angefangen, damit Geld zu verdienen. Und da hat mein Name in der Musik mir halt auch echt gut reingespielt, weil ich immer Kunden hatte. So, es war völlig egal, wie hässlich meine Tattoos am Anfang waren. Meine Fans waren happy, wenn sie von mir ein Tattoo bekommen hatten. Also es hat mich unfassbar unterstützt in dieser Sache. Und dann war ich halt erst Rapper, der nebenbei versucht zu tätowieren und dann wurde ich irgendwie so Tätowierer, der nebenbei noch rappt. Und ich bin leider ein Hans Dampf in allen Gassen. So, kennst du den Begriff?
Hans Dampf in allen Gassen?
Ja. Ja, das ist halt, ich tanze so gerne auf vielen Hochzeiten. Also ich habe eine Zeit lang versucht, Kampfkunstunterricht zu geben. Ich wollte eine eigene Kampfkunstschule aufbauen.
Was für Kampfkunst?
Ich mache Systema. Das ist nicht so bekannt. Ist eine russische Kampfkunst, wobei Kampfkunst dem Ganzen nicht so wirklich gerecht wird, weil es so ein Mix ist aus Nahkampf und Gesundheit. Also viel Atmung, Bewegung, Entspannung, aber halt auch mit einem Nahkampfaspekt. Und ich bin da auch vor so knapp 6, 7 Jahren so richtig intensiv reingestolpert. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte mit, ich bin so ein Hans Dampf in allen Gassen. Ich habe eine Zeit lang Kampfkunsttraining 2-mal die Woche gegeben in Shortens und Wilhelmshaven und habe das wollte das irgendwie so richtig aufpumpen, eine eigene Kampfkunstschule machen. Dann hatte ich ein Tattoo-Studio zu dem Zeitpunkt. Mit mir waren wir 4 Tätowierer zu dem Zeitpunkt. Das wollte ich ans Maximum bringen. Dann habe ich zu dem Zeitpunkt noch ein Album rausgebracht und ein Konzert in der Weser-Ems-Halle gespielt und so. Das war so viel auf einmal. Das war cool und das hat Spaß gemacht. Aber ich musste mir dann leider einfach irgendwann eingestehen, dass das nicht geht. Dass das einfach nicht geht. Und das war, glaube ich, so das Schmerzhafteste auf meinem ganzen Weg bisher, weil ich am liebsten alles machen würde. Ich will mich nicht für Musik entscheiden oder für Tätowieren oder für Kampfkunst. Ich will einfach machen, was ich will und am besten alles to the maximum. So. Ja, und aber als ich dann mich mal so ein bisschen doller damit auseinandergesetzt habe, weil mir klar wurde, ich sollte mich mal für eine Sache entscheiden, war es dann das Tätowieren.
Und das machst du bis heute?
Das mache ich bis heute.
Hast du heute noch einen Stechtermin?
Nee, heute habe ich keine Termine.
Okay. Sonst hättest du ja die Tattoo-Maschine mitbringen können hier, ja, im Studio. Genau. Ja, kurzer Reminder, ich habe tatsächlich mal eine Reportage darüber geschrieben, wie ich tätowiert wurde. Wenn euch das interessiert, es ging um das Organspendetattoo, dann verlinke ich euch gerne auch nochmal meinen Artikel hier in dem Text vom Podcast. Ja, das war jetzt ein ganz anderer Einblick nochmal, aber vielleicht eine abschließende Frage. Warum hast du dich entschieden, hier in der Region zu bleiben? Du warst ja in Berlin, dir standen ja die Türen offen oder sie stehen dir immer noch offen. Wieso bist du hier geblieben?
Berlin war mir zu laut und zu schnell und zu hektisch und zu unpersönlich. Und ich habe einfach meine Ruhe gebraucht und die einfach wirklich da nicht mehr gefunden und wirklich vermisst. Und da war für mich wichtig, zurück in die Heimat zu kommen. Das war auch eine gute Entscheidung.
Alles klar. Bei mir im Studio war Benjamin Posan, a.k.a. Punch Arroganz, aber auch Tätowierer in Wilhelmshaven und auch Kampfsportlehrer. Ja, auch noch nebenbei.
Ja.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was du gerne sagen würdest?
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Ja, sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge erscheint dann wie immer in 2 Wochen.